Ich möchte noch mal beten. Herr, ich bin nicht würdig. Ich bin oft so weit weg von dir. Doch in deiner Liebe kommst du auch zu mir. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass das jetzt Wirklichkeit wird, wenn wir dein Wort öffnen, wenn wir auf das hören, was du in der Bibel sagst, dass du dann zu uns kommst, dass du eine Tür aufmachst für uns und dass du den Weg uns zeigst in deine Gegenwart und zu deinen Gedanken. Amen. Wir sind in einer Predigtreihe zum Thema Meine Gemeinde, ein Ort ohne Limit. Und wir haben schon einige Predigten in dieser Predigtreihe miteinander gehört. Manchmal ist es ja ganz gut, sich ein bisschen daran zu erinnern, was es so gegeben hat. Am 13. hat Michael Becker hier den Einstieg gemacht und er hat uns nochmal gezeigt, ja, die Kirchen insgesamt, gerade hier in der westlichen Welt, sind in einer Krise, aber das Kreuz behält seine Kraft. Das Kreuz strahlt und es ist so großartig, dass ihr uns mitgenommen habt an den Tisch des Herrn und uns nochmal neu die Chance gegeben hat, das zu feiern, was Jesus am Kreuz getan hat. Und darauf basiert Gemeinde. Das war der Einstieg. Letzte Woche war Martin Scharnowski hier und hat uns biblische Bilder der Gemeinde gezeigt. Die Gemeinde als Leib, als Baustelle, als Herde, als Familie, als Braut. Und ich glaube, es ist ihm gelungen, bei vielen von uns jedenfalls, bei mir nochmal die Begeisterung zu wecken, uns mitzunehmen mit vielen auch humorvollen Beispielen, aber doch auch mit sehr viel Tiefgang für das, was Gemeinde in Gottes Augen bedeutet und was das auch für uns bedeutet. Ihr könnt ja diese Predigten auch nochmal im Podcast oder auf diversen anderen Online-Angeboten, ich habe gehört jetzt sogar im Bibel-TV-Livestream, gerne nochmal nachhören, wenn ihr das vielleicht verpasst habt. Die Gemeinde ist etwas ganz Wertvolles in den Augen Gottes. Und vor zwei Wochen, am 20. Oktober, haben wir hier gemeinsam schon mal auf den Timotheusbrief geguckt, einen Brief, der sich ganz besonders mit der Gemeinde beschäftigt, und zwar mit der Frage, was bedeutet Gemeinde im Alltag, so down to earth, wenn die Begeisterung mal nachlässt und die Alltagsprobleme auch da sind. Und Paulus sagt Timotheus, vergiss nie, die Gemeinde ist das Haus Gottes. Es ist dieses Haus, das auf dem festen Fundament steht, das Jesus selbst gelegt hat. Der Pfeiler und die Grundfeste all dessen, was unser Leben wahr und tief machen kann, sagt der erste Timotheusbrief. Und das ist die Perspektive, mit der wir Gemeinde bauen. Und deswegen kommt es darauf an, sich in der Gemeinde auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist. Deswegen müssen wir wissen, was die DNA der Gemeinde ist, was immer wieder durchbrechen muss und was wichtig ist. Und der Timotheusbrief hat darauf einige Antworten. Das erste ist, es geht um ein Ziel und dieses Ziel ist ein von Liebe durchdrungenes und geprägtes Leben. Dafür ist die Gemeinde da. An diesem Ziel muss sich letztendlich alles messen, was wir hier tun und auf den Weg bringen. Und es kommt nicht einfach so. Der Timotheusbrief macht da eine Kette auf. Es fängt an mit diesem aufrichtigen Glauben. Das heißt, dass ich mich wirklich mit ganzem Herzen in die Arme Gottes fallen lasse, dass ich seine Vergebung in Anspruch nehme als Basis für dieses befreite Gewissen und dass ich dann aufrichtig mich auf Gottes Liebe einlasse. Das ist das, wofür Gemeinde da ist und das ist das, was wir hier gemeinsam machen wollen. Was tut die Gemeinde? Die Gemeinde verbreitet die gute Nachricht. Das ist das Erste, was Paulus an Timotheus nochmal schreibt, mit dem Beispiel seines eigenen Lebens. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten. So ein Zentralvers aus diesem ersten Timotheusbrief. Nebenbei bemerkt, habe ich, glaube ich, vor zwei Wochen nicht gesagt, auch ein ganz interessanter Hinweis darauf, dass zu dem Zeitpunkt, wo der erste Timotheusbrief geschrieben wurde, die Evangelien schon vorhanden waren. Weil das hier ganz deutlich Bezug nimmt auf das, was der Herr Jesus selbst in den Evangelien, zum Beispiel im Markus-Evangelium, gesagt hat. Der Sohn des Menschen ist in die Welt gekommen, die Sünder zu erretten. Ich bin gekommen, um die Sünder zu erretten. Die Gemeinde verkündigt die gute Nachricht. Was tut die Gemeinde? Die Gemeinde betet. Das ist das Zweite, im zweiten Kapitel des Timotheusbriefs. Man kann gar nicht sagen, dass es das Zweite ist, weil Paulus sagt, ich ermahne vor allen Dingen. Also er nennt es zwar als Zweites, stellt es aber irgendwie doch an die erste Stelle. Beten, beten, beten. Es ist so gut, dass wir hier immer den ersten Teil des Gottesdienstes dafür einsetzen, zu beten. Im Lobpreis zu beten, hier vorne zu beten. Ich glaube, viele von euch wissen das aus eigener Erfahrung, egal ob sie als Beter da stehen oder nach vorne kommen, was hier so alles passiert in dieser Zeit, wie viel hier gebetet wird. Und eine christliche Gemeinde ist geprägt vom Gebet. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Was tut die Gemeinde? Die Gemeinde dient und hilft. Wir werden dazu nochmal einen eigenen Sonntag am Schluss dieser Predigtreihe, dann ganz kurz vor der Adventszeit haben. Ein riesiges Thema, auch im ersten Timotheusbrief. Und die Gemeinde ist ein Raum, wo wir zusammen geistlich wachsen können, wo wir uns gegenseitig helfen können. Der erste Timotheusbrief enthält dazu ganz, ganz viele Bibelstellen und Hinweise, wie das geht, wie wir uns gegenseitig helfen können, geistlich zu wachsen. Und wir haben, oder ich möchte noch sagen, das kann man auch ein Stück weit alles in unserem Gemeindeleitbild wiederfinden. Es hängt hier vorne rechts an der Pinnwand. Man geht immer so dran vorbei. Ich habe jetzt noch mal drauf geguckt, weil ich wusste, ich will es auf die Folie schreiben, habe es auch gefunden. Liebe leben, das Erste, das Ziel der Gemeinde, das wir nicht verfehlen dürfen, sonst versinken wir, sagt der erste Timotheusbrief, in Diskussionen über Themen, die einfach unwichtig sind, die uns auf Abwege führen. Wir fangen an, uns zu zanken. Es gibt Geschwätz und Dinge, die um sich greifen. Liebe leben ist das Erste. Echt leben, begeistert leben, erleben und nach der Bibel leben. Gemeinsam wachsen. Ergreife das ewige Leben. Leben ist ja so dieses Zentralwort, zu dem du berufen worden bist. Und am Schluss stand die Frage, bin ich dabei? Auch wenn das manchmal ein Kampf zu sein scheint, aber der erste Timotheusbrief sagt, das ist der gute Kampf. Kämpfen ist nicht schlimm. Kämpfen ist nur dann schlimm, wenn man für leere Ziele kämpft, wenn man für Dinge kämpft, wo man am Ende erkennen muss, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ich bin auf der falschen Seite unterwegs gewesen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und damit möchte ich jetzt noch ein bisschen weitermachen, denn der erste Timotheusbrief ist nicht nur ein Brief, der erklärt, was die Gemeinde so grundsätzlich ist. Er ist vielleicht noch viel mehr ein Brief, der die Frage stellt, was bedeutet das für mich, für die Menschen, die in der Gemeinde zum Einsatz kommen. Und deswegen ist mir so aufgefallen, dass ja hier diese Predigtreihe heißt, meine Gemeinde, ein Ort ohne Limit. Und ich möchte mal dieses meine herausgreifen, meine Gemeinde. Was heißt das eigentlich, meine Gemeinde? Was macht irgendeine Gemeinde zu meiner Gemeinde? Vielleicht kommst du ab und zu hier hin, findest die Gottesdienste ganz schön. Vielleicht schaust du ab und zu übers Internet zu, das ist gut. Vielleicht schaust du auch mal woanders rein, das ist auch gut. Aber das Wort Gottes sagt uns, es bleibt halb, wenn du nicht irgendwann sagen kannst, das ist jetzt meine Gemeinde. Hier gehöre ich tatsächlich dazu. Und wir alle wissen, vielleicht aus Erfahrung, jedenfalls diejenigen, die schon ein bisschen länger dabei sind, dass es manchmal ziemlich schwer sein kann, zu sagen, meine Gemeinde. Man darf das ja auch nicht falsch verstehen, so im Sinne von, das ist meine Gemeinde, ne? Mein Haus, mein Auto, mein Schiff, dann kommt auch noch meine Gemeinde. So ist das nicht gemeint. Gibt es natürlich auch Leute, die ganz stolz auf ihre Gemeinde sind, ne? weil es da so toll ist. Ne? Da kommt schon mal so die Frage, ja, wie viele Gottesdienstbesucher habt ihr denn? 100, okay, bei uns sind es 250. Oder so, man checkt so die Statussymbole ab. Ne? Das ist ganz toll, dass wir hier ganz viel machen, dass es auch immer weitergeht. Aber ich glaube, wir alle haben ein Gefühl, so kann das nicht gemeint sein, meine Gemeinde. Und das Neue Testament sagt ja auch etwas anderes dazu. Und da habe ich jetzt nochmal wieder hier diesen Vers, den ich schon genannt habe, aus dem 1. Timotheusbrief aufgeschrieben. Das ist nicht meine Gemeinde. Das ist das Haus Gottes, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Nicht, dass wir das hier wären, aber wir kommen hier hin, weil wir das hier erleben möchten. Und ich möchte dir auch den Rat geben, wenn du in diese Gemeinde reinkommst und wenn du überhaupt darüber nachdenkst, dass es jemals vielleicht deine Gemeinde sein könnte oder wenn du hoffst, dass sie es auf Dauer auch bleibt, dann ist es immer wichtig, diese Perspektive zu haben. Betrachte es nicht als einen Verein, den hier wohlmeinende Menschen miteinander auf die Beine stellen, die sich möglichst viel Mühe geben. Das mag alles so sein. Mach dir klar, ich komme hier hin, weil Jesus versprochen hat, hier in der Mitte zu sein und weil da, wo sich Christen treffen, sich das immer wieder verwirklicht, unabhängig davon, wie die Situation ist, wie die Menschen ganz konkret sind. Ohne diese Perspektive ist das Ganze von vornherein zum Scheitern verurteilt. Es ist zum Glück nicht meine Gemeinde. Ich weiß noch, dass ich mal als junger Mensch nach Frankreich in eine Gemeinde ging, zu Besuch. Wir waren irgendwie unterwegs, es war Urlaub oder so. Und damals war das noch so, ich bin ja schon älter, wenn man irgendwo hinging in eine Gemeinde, dann bekam man von der Heimatgemeinde ein Empfehlungsschreiben mit. Ich weiß nicht, ob das manche von euch auch noch kennen. Ist eigentlich keine schlechte Sitte. Ne? Man kam ein Empfehlungsschreiben, damit man, wenn man irgendwo ankam, die Leute überhaupt wussten, wer ist das jetzt? Und dass man auch aus einer Gemeinde kommt und so weiter. Ne? Und es ging damals auch dann immer besonders um das Thema, ob man am Brotbrechen teilnehmen darf und so weiter. Können wir jetzt nicht vertiefen. Aber ich weiß, dass ich das so einem der leitenden Menschen da übergab, dieses Schreiben. Und er guckte mich so an und sagte zu mir, es ist der Tisch des Herrn. Es ist nicht unser Tisch. Es ist nett, ich freue mich darüber, aber wir sind hier auch nur Gäste an diesem Tisch, der Tisch von Jesus ist. Das ist das Wunderbare. Es ist nicht meine Gemeinde, es ist die Gemeinde von Jesus. Und dann, wenn ich mit dieser Perspektive an dieses Thema herangehe, dann ist vielleicht der erste Gedanke der, wenn ich über meine Gemeinde rede, dann stellt sich die Frage nach meiner Berufung. Ich lese euch mal ein paar Verse vor aus dem 1. Timotheusbrief. Ganz am Anfang sagt Paulus zu Timotheus, als ich nach Mazedonien reiste, bat ich dich, Timotheus, in Ephesus zu bleiben. Und etwas später sagt Paulus über sich selbst, ich bin voll Dank gegenüber Jesus Christus, unserem Herrn, der mir für meinen Auftrag die Kraft gegeben hat, denn er hat mich in seinen Dienst genommen. Und noch ein paar Kapitel später, in 1. Timotheus 4, schreibt Paulus an Timotheus, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Und man könnte da jetzt noch viele andere Stellen aus dem 1. Timotheusbrief anfügen. Sorry. Fangen wir mal mit dem ersten an. Paulus schreibt an Timotheus, ich habe dich gebeten, in Ephesus zu bleiben, weil du hast da noch was zu tun. Timotheus war sozusagen nicht freiwillig da. Er zog ja eigentlich mit Paulus durch die Gegend, so von Stadt zu Stadt. Man verkündigte das Evangelium, dann entstand eine Gemeinde und dann zog man weiter. Und jetzt war es einfach mal anders gewesen. Jetzt war einfach mal die Ansage gekommen, ich ziehe weiter mit den anderen, du bleibst noch hier, weil hier gibt es noch was zu tun. Ich weiß nicht, ob Timotheus das so toll gefunden hat. Bleibe in Ephesus. Vielleicht fand das ja auch toll. Endlich mal mehr Verantwortung, selber was gestalten können. Wenn man so zwischen den Zeilen des Briefes liest, hat man eher den Eindruck, Timotheus fand es wahrscheinlich nicht so toll. Es war nicht so, es entsprach scheinbar nicht so seinem Naturell. Er muss hier ziemlich stark ermutigt werden. Er hatte vielleicht nicht so einen starken Auftritt. Aber er hat jetzt einfach diesen Auftrag. Bleibe in Ephesus. Und das ist vielleicht so die erste Frage, die man sich stellen kann. Warum bin ich hier überhaupt in dieser Gemeinde? Bin ich in dieser Gemeinde, weil ich mich einfach dazu entschieden habe? Ja, menschlich, oberflächlich betrachtet natürlich ja. Aber vielleicht gibt es auch Leute, die sagen können, ich bin in dieser Gemeinde, weil ich weiß, dass Gott mich dazu berufen hat, genau hier zu sein. Vielleicht nicht für den Rest meines Lebens, aber jetzt im Moment und für die nächste Zeit. Und weil Gott mir hier einen Auftrag gegeben hat. Und den möchte ich umsetzen. Ich habe gestern einen sehr schönen Film gesehen über den Reformator Zwingli. Da gibt es aus Zürich, einer der großen Väter der Reformation. Und da gibt es so eine Stelle in diesem Film, wo es darum geht, dass sich Menschen für Gott entscheiden. Und das sagt jemand zu Zwingli. Ja, die Menschen entscheiden sich ja dann für Gott, wenn du predigst. Und er sagt dann, naja, für Gott entscheidet man sich nicht so, wie man sich auf dem Markt dafür entscheidet, eine Forelle zu kaufen und nicht einen Hering. Das ist so eine Sache mit der Entscheidung. Die Entscheidung ist eigentlich immer Gottes Entscheidung. Gott, der sich für mich entscheidet. Und deswegen ist auch so die Frage, die du dir ja mal stellen kannst, warum bin ich hier eigentlich in dieser Gemeinde? Und ich freue mich riesig über 100 Leute, die sich für diese Gemeinde entscheiden. Würde mich sehr freuen. Egal warum, vielleicht weil euch die Musik gut gefällt oder wegen unserer schönen Kaffee-Lounge, wegen der tollen Arbeit für Kinder und Jugendliche. Natürlich ist das toll, wenn ihr euch dafür entscheidet, hier in diese Gemeinde zu kommen. Aber noch mehr als über diese 100 Leute würde ich mich freuen über 10 Leute, die sagen können, ich weiß, dass das meine Berufung ist, hier in dieser Gemeinde zu sein, dass hier mein Platz ist. Und ich glaube, es ist gut, darüber nachzudenken. Und ich bin sicher, egal ob du jetzt hier sitzt oder zuhörst, Gott weiß, in welcher Gemeinde er dich im Moment sehen möchte. Und es ist gut, hinzuhören und dann zu wissen, das ist kein Zufall, das ist auch nicht meine Entscheidung, sondern da gibt es etwas, was viel, viel tiefer greift, die Berufung, die Gott mir schenkt. Ich sage etwas dazu, was jetzt den ganzen Rest der Zeit ausfüllen könnte. Im 1. Timotheusbrief ist es ein ganz großes Thema, dass in dieser Berufung Männer stehen und Frauen stehen. Es fängt beim Gebet an, die Männer beten, die Frauen beten. Das fängt bei den Diakonen, es gibt die Diakonen, Diakone und es gibt die weiblichen Diakone. Und später gibt es noch die Witwen, die auch nochmal offenbar so eine spezielle Gruppe und so ein spezieller Dienst in der Gemeinde waren. Das spielt sich alles ab, das müssen wir alles lesen vor dem Hintergrund einer Zeit, in der die Frauen gar nichts zu melden hatten, auch keinen Zugang hatten zu Bildung, erst recht nicht zum Reden bei öffentlichen Veranstaltungen. Und ich weiß, dass es auch ein kontroverses Thema ist. Ich bin aber dankbar, dass das hier eine Gemeinde ist, die Wert darauf legt, dass sich Frauen und Männer mit den Gaben, die Gott ihnen gegeben hat, in die Gemeinde einbringen und die das auch aktiv fördert. Und es gibt so viele Spielfelder. Letzte Woche hat uns das ja Martin Scharnowski gesagt, deswegen habe ich das Wort hier nochmal aufgegriffen, Spielfelder. Viele sitzen auf der Tribüne, klatschen oder rufen auch mal Buh, kommentieren was da geschieht. Ich bin da vielleicht auch oft genug dabei. Das ist das, was im Timotheusbrief auch thematisiert wird. Die Leute, die reden miteinander, das breitet sich aus. Paulus wusste ja noch gar nicht, wie schlimm das mal alles wird, wenn es soziale Medien und WhatsApp und solche Dinge gibt. Ja. Ich habe jetzt gehört, dass es auch Schulklassen gibt, da müssen die Lehrer die Devise ausgeben, die Eltern dürfen keine WhatsApp-Gruppen gründen. Weil in diesen WhatsApp-Gruppen sich so eine schreckliche Dynamik zum Teil entfaltet, dass es besser ist, es gibt gar keine WhatsApp-Gruppe. Wir haben hier in der Gemeinde eine sehr gute Lösung gefunden. Wir haben ein ganz tolles Gemeinde-WhatsApp, das empfehle ich euch alles. Irgendjemand kann euch auch gleich erklären, wie ihr da rankommt. Aber das funktioniert nur in eine Richtung. Ist also schon mal praktisch. Ihr bekommt alle Informationen, die wichtig sind. Und das ist eine ganz, ganz tolle Chance. Aber so auf der Tribüne, da können sich Phänomene entwickeln, die sind schwierig. Und die Einladung besteht darin, komm doch aufs Spielfeld. Und es gibt so viele Spielfelder. Der Timotheusbrief zählt einige auf. Beter, Beterin. Verantwortung übernehmen als Leiter, als Ältester, als Aufseher. Das heißt als Hingucker, als jemand, der sieht, wie es anderen geht und daraus auch die richtigen Konsequenzen ziehen kann. Als Diakon, als Diakonin. Ich habe dieses Witwenamt benannt. Und wir könnten jetzt 1000 Dinge aufzählen, die es heute in der Gemeinde gibt. Was ist dein Spielfeld? Und vielleicht liegt dein Spielfeld auch ganz woanders, außerhalb der Gemeinde. Es gibt ja andere Werke, wo du vielleicht auch tätig bist, wo du deine spezielle Aufgabe siehst. Das ist sehr gut. Und auch dann ist es gut, wenn du weißt, es gibt meine Gemeinde, in der ich für diese Arbeit auch, die ich außerhalb der Gemeinde tue, meine Basis finde, wo ich Geschwister habe, die auch dafür beten, für das, was ich außerhalb der Gemeinde tue. Und ich möchte euch zum Schluss zu diesem Thema sagen, dass es ganz bemerkenswert ist, im Timotheusbrief zu sehen, wie eng die Verbindung ist zwischen der individuellen Berufung, die jemand hat, und der Gemeinschaft, der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob euch das hier aufgefallen ist. Dieser letzte Vers, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Also wenn ich über Gnadengaben nachdenke, habe ich oft ein ganz anderes Verständnis. Dann stelle ich mir vor, meine Gnadengabe, naja, die gibt Gott mir ja, ich muss die vielleicht entdecken, dann fülle ich so einen Gabentest aus und dann am Ende sagt mir der Gabentest, du hast jetzt diese Gabe und vielleicht auch noch eine andere oder vielleicht wird mir das irgendwie im Gebet klar. Ich glaube auch gar nicht, dass das alles falsch ist, das sind auch alles großartige Hilfsmittel, aber hier ist irgendwie eine ganz andere Perspektive. Hier ist das etwas, da wird die Gnadengabe jemandem zugesagt, durch Weissagung, also durch einen Eindruck, den jemand anderer von Gott hat. Und dann spielt da auch die Gemeindeleitung eine Rolle, die durch ihr Handauflegen diese Gabe nochmal bestätigt. Die Berufung ist eingebettet in den Kontext von Gemeinde und von Gemeinschaft. Und das ist jetzt kein Spezialthema des Timotheusbriefs. Paulus hat das auch für sich selbst so erlebt. Als er am Boden lag, im Moment seiner Bekehrung, als Jesus ihn vom Pferd geworfen hat, in dieser Szene in Damaskus, als er dann im Dunkeln saß, blind war 3 Tage, da schickt Gott ihm einen Bruder, den Hananias, und der sagt ihm jetzt zu, was seine Berufung ist. Gott sagt zu Hananias, dieser Paulus ist für mich ein ausgewähltes Werkzeug. Ich kann diesen Mann gebrauchen. Obwohl er nach allen menschlichen Maßstäben als unbrauchbar gelten müsste für das Reich Gottes, nach allem, was er getan hat, kann ich ihn gebrauchen. Er ist für mich ein auserwähltes Werkzeug. Und dann ist Paulus später in Antiochien in der Gemeinde und da gehört er dem Leitungskreis, dem Ältestenkreis an. Und da heißt es dann, dass dieser Kreis gemeinsam betete. Als sie gemeinsam beteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Paulus oder Saulus und Barnabas aus, damit sie ausziehen zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Das hat Gott nicht Paulus privat offenbart, das ist diesem Kreis gezeigt worden. Und dann gibt es ja noch diese berühmte Weichenstellung, als Paulus den Weg nach Europa antritt, in einer Situation der fehlenden Orientierung, wo scheinbar alle Türen verschlossen sind, sie wissen nicht so richtig, wie geht es weiter. Paulus hat dann diesen Traum, er sieht diesen Mann aus Antiochien, der sagt, komm herüber nach Antiochien und hilf uns. Aber dann heißt es, dass Paulus das erzählt und Lukas sagt dann, wir schlossen, dass Gott uns nach Philippi gerufen habe, nach Antiochien gerufen habe. Es war eine gemeinsame Erkenntnis. Und vielleicht müssen wir als Gemeinde noch viel besser darin werden, gemeinsam zu entdecken, was ist meine Berufung, was ist der Weg, der für dich richtig ist. Und jeder kennt ja vielleicht auch so etwas in seinem eigenen Leben. Ich kann mich auch an so 2, 3 Situationen erinnern, wo Leute mir was gesagt haben, was dann für mich eine wichtige Orientierung geworden ist. Häufig war es den Leuten vielleicht gar nicht so bewusst, dass das jetzt in dem Moment sehr wichtig war. Andere Leute haben mir anderes gesagt, das ist so vielleicht an mir vorbeigegangen. Aber ich glaube, dass wir in dem, was wir hier in der Gemeinde praktizieren, auch in den Kleingruppen, die es gibt und die es hoffentlich noch viel mehr geben wird, Raum dafür finden sollten, diese Art von Berufung zu erkennen. Meine Gemeinde, das heißt also erstmal meine Berufung. Und dann habe ich noch etwas für euch. Und das ist dann auch das Zweite, was auch am Schluss stehen soll. Was vielleicht mit Gemeinde erstmal gar nicht so viel zu tun hat, aber im Timotheusbrief eine ganz enge Verbindung hat. Ich habe schon gesagt, im Timotheusbrief ist die Gemeinde das Haus Gottes, nicht meine Gemeinde. Aber es gibt auch mein Haus im Timotheusbrief. Und Paulus betont das ganz, ganz stark. Er sagt ganz, ganz deutlich, die Gemeinde ist das Haus Gottes, aber jeder von euch hat auch selbst ein Haus und dazwischen gibt es eine wichtige Verbindung. Ich lese euch mal hier ein paar Verse vor. Mein Haus und Gottes Haus, wer eine leitende Aufgabe in der Gemeinde hat, muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern. Oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist, sich um die eigene Familie zu kümmern? Über die Diakone heißt es, ein Diakon muss seiner Frau treu sein und sich in vorbildlicher Weise um seine Kinder und die ganze Familie kümmern. Und dann heißt es am Schluss noch über die Witwen, wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie, also die Kinder, zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig zu sein und Empfangenes den Eltern zu vergelten, denn dies ist angenehm vor Gott. Also wenn da eine Frau war, die Witwe war und sie hat Kinder oder Enkelkinder, dann ist es zuerst die Aufgabe der Kinder und Enkelkinder, nicht in der Gemeinde die ganz großen Helden zu sein nur, sondern sich auch um die eigene Familie zu kümmern. Ich habe euch das in dieser etwas älteren Übersetzung mal stehen lassen, diesen dritten Vers, weil ihr da das Wort Haus lest, dem eigenen Haus gegenüber. Und wenn ihr in den älteren Übersetzungen die ersten beiden Verse nachlesen würdet, würdet ihr auch feststellen, dass da immer das Wort Haus vorkommt, dem eigenen Haus wohl vorstehen. Und es geht jetzt nicht um ein Haus, um ein buchstäbliches Haus, ob das groß ist oder klein ist, oder ob du in einer Wohnung wohnst oder in einem Mobile Home. Ich habe jetzt gehört, in Amerika gibt es auch viele Leute, die wohnen in einem Mobile Home. Es geht vielleicht um das, was wir technisch als Haushalt bezeichnen würden. Und es gibt so viele verschiedene Häuser oder Haushalte, in denen Menschen vielleicht leben können, in denen wir unterwegs sind. Im Timotheusbrief werden da ganz viele verschiedene Situationen angesprochen. Junge Frauen, junge Männer, alte Frauen, alte Männer. Es gibt Leute in der Lebensmitte, die Witwen habe ich schon genannt. Es werden Arme und Reiche angesprochen, Sklaven und Herren. Was ist dein Haus? Vielleicht bist du Single, lebst alleine, dann ist das dein Haus. Dann ist die Frage, was passiert da bei dir zu Hause, wo du alleine bist? Welches Potenzial hat Gott mit diesem Haus, das du als Single bewohnst? Vielleicht bist du alleinerziehend, eine besonders große Aufgabe, dann ist das dein Haus. Vielleicht bist du Witwe oder Witwer, vielleicht habt ihr kleine Kinder zu Hause, vielleicht große Kinder, vielleicht seid ihr in der Situation, euch ganz besonders um Eltern kümmern zu müssen. Der Timotheusbrief trennt das nicht so stark von der Gemeinde, wie wir das vielleicht manchmal davon trennen, Und der Timotheusbrief sagt, in der Gemeinde werden Leute gesucht, die diesen Teil ihres Lebens ganz, ganz ernst nehmen und die sich in der Gemeinde gegenseitig helfen, in diesen Herausforderungen zu stehen. Und es geht im ersten Timotheusbrief dabei um so eine Veränderung, die in diesen Häusern stattfindet, die irgendwie von innen kommt. Nicht um die ganz große Revolution. Selbst den Sklaven wird nicht gesagt, erklärt euren Herren mal die Menschenrechte oder schließt euch einer Revolution an. Das Christentum hat viel dazu beigetragen, das zu überwinden. Aber es geht immer um eine Überwindung von innen durch das, was der Geist Gottes bedeutet. Und es geht vor allen Dingen darum, und das ist, glaube ich, auch heute für die Gemeinde eine wichtige Botschaft, der Falle des Perfektionismus zu entgehen. Denn ganz schnell, wenn wir das hören, du musst deinem Hause wohl vorstehen, da habe ich so ganz hehre Vorstellungen und da bin ich vielleicht ganz unglücklich darüber, wie das bei mir zu Hause so aussieht. Diese Perfektionisten gab es damals auch. Und in 1. Timotheus 4 spricht Paulus auch ganz, ganz ausführlich darüber, dass Timotheus sich vor dieser Gefahr hüten muss. Weil wir nämlich dann, wenn wir nur dieses perfekte Bild vor Augen haben, weil wir dann in die Gefahr kommen, so Fassaden aufzubauen. Das kennt der 1. Timotheusbrief auch. Paulus sagt dann zu Timotheus an einer Stelle, ja, manchen Menschen gehen die Sünden voraus und manchen folgen sie auch nach. Also wenn du die Fassade aufbaust, dann wird es nicht lange dauern, irgendwann bricht das ein. Und die Einladung, die Gemeinde bedeutet, ist, die Gemeinde als einen Raum zu sehen, in dem wir uns gegenseitig helfen und unterstützen können in der Situation, in der wir sind. Ich kenne keine perfekte, glückliche Familie. Du kannst nachher zu mir kommen und sagen, doch, ich lebe in einer. Dann beglückwünsche ich dich dazu. Aber häufig ist das irgendwie eine Fassade, gar nicht eine Fassade, die die Leute immer selbst aufbauen. Ne? Wenn man andere sieht, denkt man immer, oh, bei denen ist alles in Ordnung. Ne? Bei denen ist alles in Ordnung. Vielleicht ist es bei dir offensichtlich, dass nicht alles in Ordnung ist, dass nicht alles so gelaufen ist, wie du dir das selbst gewünscht hättest. Es gibt Ehen, die zerbrechen. Es gibt Familien, die leben als Patchwork-Familien zusammen. Es gibt Lebensumstände, die sind einfach so, wie sie sind. Aber das Neue Testament lädt uns ein, von dem Punkt aus, an dem ich jetzt bin, zu sagen, ich möchte für mein Haus Verantwortung übernehmen. Es geht nicht darum, dass das alles immer gut gewesen ist, wie das gelaufen ist. Es geht darum zu sagen, an dem Punkt, wo ich jetzt stehe, möchte ich das erleben, was der 1. Timotheusbrief so sagt, Gott ist ein Retter, ein Heiland für alle Menschen und das kann sich dann auswirken, wenn du dich vertrauensvoll in Gottes Arme wirfst. Und wie schön wäre das, wenn die Gemeinde ein Raum wäre, wo wir uns gegenseitig dabei unterstützen können. Und jemand, der seinem Haus wohl vorsteht, ist nicht jemand, bei dem alles in Ordnung ist und alles nur glatt gelaufen ist. Es ist jemand, der jetzt bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Mit den Möglichkeiten, die man hat. Es gibt ja auch Leute hier, du bist vielleicht als Kind oder Jugendlicher in einem Haus. Naja, du kannst da gar nicht alleine zu bestimmen, leider. Ne? Aber du hast vielleicht ein Zimmer, das ist dann schon mal dein eigener Bereich. Den kannst du zu deinem Haus machen. Aber du kannst auch in deine Familie reinwirken. Du kannst ja auch nicht deinen Ehepartner bestimmen oder beeinflussen. Und erst recht nicht, wenn wir über die weitere oder größere Familie denken. Aber das Ziel, dass der Timotheusbrief zeigt, ist Bereitschaft, Verantwortung dafür zu übernehmen und das mitzubringen in die Gemeinschaft der Gemeinde. Denn letztendlich lässt sich das nicht voneinander trennen. Das ist das, was Paulus sagt, wenn er sagt, du kannst nicht in der Gemeinde viel erreichen, wenn du zu Hause keine Verantwortung übernimmst. Ich glaube nicht, dass das auf die Dauer gut funktioniert. Es gehört immer zusammen. Es ist auch keine Konkurrenz der Häuser. Wir sagen, ja, aber wenn ich mich jetzt so viel um meine Familie kümmere, dann kann ich mich ja gar nicht mehr um die Gemeinde kümmern. Oder ich kümmere mich ja so sehr um die Gemeinde, da hat Gott sicher Verständnis dafür, dass es meiner Familie auch manchmal nicht so gut geht. Eigentlich wissen wir ja aus Erfahrung, die Menschen, die in ihrem eigenen Haus anfangen, sich der Verantwortung zu stellen, sind häufig auch diejenigen, die in der Gemeinde Verantwortung positiv wahrnehmen können. Und ich kann wenig lernen von Leuten, bei denen scheinbar alles in Ordnung ist. Da kann ich mir dann sagen, okay, das ist mein Maßstab, da komme ich eh nicht ran. Aber ich kann viel lernen von Menschen, bei denen ich beobachten kann, wie sie an den Herausforderungen, in denen sie nun mal stehen, wachsen, weil sie sich denen gemeinsam mit anderen stellen. Ja, und das ist das, was Gott sich unter Gemeinde vorstellt. Er möchte, dass wir unseren ganzen Lebensstil, nicht nur wenn wir hier in der Gemeinde sind, positiv weiterentwickeln. So bunt und farbig, wie das Leben selber ist. Im Timotheusbrief gibt es dazu das schöne Wort Gottseligkeit. Und das bedeutet ein Leben, das erfüllt ist von allem, was Gott uns schenkt. Und es wäre so schön, wenn Gemeinde dafür ein Raum wäre. Im Timotheusbrief spielt dafür Dankbarkeit und Wertschätzung eine ganz große Rolle. Das haben wir letzte Woche auch von Martin Scharnowski schon ganz intensiv gehört. Da spielt das Wort Ehren eine Rolle. Alles, was da Paulus als Aufgaben darstellt, umgibt er mit dieser Atmosphäre der Dankbarkeit und der Wertschätzung. Und dann ist Raum dafür, dass wir uns gegenseitig zuhören und dass wir uns auch weiterhelfen können. Und dann dürfen wir gemeinsam viel von Gott erwarten. Und das ist genau das, was dieses Motto ausdrückt: Meine Gemeinde, ein Raum ohne Limit. Ich lade euch ein, dass wir nochmal aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, danke dafür, dass du uns in deine Gemeinde einlädst, in dein Haus. Und ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, was unsere Berufung ist, was du von uns erwartest, hier in deinem Haus, in deiner Gemeinde, wo du uns mitmachen lässt, wo du uns einlädst, mitzuarbeiten und auch in den Häusern, die wir zu Hause haben, ganz egal, in welcher Situation wir da sind. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Kraft gibst, vor der Verantwortung nicht wegzulaufen, sondern uns dem zu stellen, was du von uns erwartest, damit wir neu entdecken können, dass du der Rettergott bist, der unser Leben tatsächlich verändern und verwandeln kann. Amen.